Herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Miriam Ahrens und begrüße Sie wieder zu unserem Podcast im September 2024. Hallo Herr Möhring.
Moin Frau Ahrens.
Die heimische Erdgasförderung ist wieder mal in den Schlagzeilen. Es geht um das Erdgasfeld vor Borkum, eine Lagerstätte, die grenzüberschreitend sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland liegt. Seit Jahren arbeitet die niederländische Wandias daran, die erforderlichen Genehmigungen für die Förderung aus diesem Feld zu erhalten. Anfang August nun hatte das Verwaltungsgericht in Oldenburg die Verlegung eines Stromkabels durch das Wattenmeer vorläufig untersagt. Mitte des Monats dann hat das niedersächsische Bergamt Wandias die Genehmigung für die Entwicklung des Gasfeldes erteilt. Da geht es ja mächtig hin und her, habe ich den Eindruck.
In der Tat, Frau Ahrens. Und das geht so weiter. Das verwaltungsgerichtliche Verfahren in Oldenburg ist noch nicht zu Ende. Und auch bei den Genehmigungen durch das Elbeck sind bereits Klageanträge von Gegnern des Projektes angekündigt. Also neben diesen juristischen Schauplätzen haben natürlich auch viele Politiker ihre Meinung zur Durchführung dieses Projektes geäußert, was aber auf den ersten Blick nach einer undurchsichtigen Gesamtgemengelage aussieht. Meines Erachtens lässt sich das letztlich auf einige wenige Treiber der Entwicklung reduzieren.
Okay, das klingt beruhigend, aber wie würden Sie denn die juristischen Auseinandersetzungen einschätzen? Wird Wandias letztlich die Verfahren gewinnen?
Also das kann ich aus meiner Distanz zu dem konkreten Projekt ehrlich gesagt nicht qualifiziert einschätzen. Was ich aber sehe, ist, dass ein funktionierender Rechtsstaat hier am Werk ist. Ja, gegen staatliche Bescheide können Rechtsmittel eingelegt werden. Und diese werden dann von Gerichten bewertet und ganz ehrlich, ich finde, wir können stolz darauf sein, dass die Gerichte hier in Deutschland weiterhin unabhängig urteilen. Ich bin mir auch sicher, dass die vorgetragenen umwelt- und naturschutzrechtlichen Fragestellungen von allen Beteiligten, also angefangen bei den Fachbehörden und dann auch in einem späteren Gerichtsverfahren, sehr sorgfältig geprüft und dann auch rechtlich bewertet werden.
Helfen Sie mir. Da trifft das Verwaltungsgericht Oldenburg eine Entscheidung gegen die Verlegung des Seekabels und trotzdem genehmigt das Bergamt die Entwicklung des Gasfeldes. Wie passt das denn zusammen?
Ja, das sind schlicht unterschiedliche Themen. Ja. Also die wasserrechtliche Erlaubnis zur Verlegung des Kabels ist das eine und die Genehmigung zur Entwicklung des Gasfeldes ist etwas anderes. Ja, es sind auch unterschiedliche Behörden zuständig und letztlich braucht das Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen. Da kann man sich natürlich fragen, ob man diese Verfahren auf eine Behörde konzentrieren könnte, aber es ist nun mal nicht so. Nochmal, es gibt rechtlich klar vorgegebene Verfahren für diese Projekte und das schließt mit ein, dass es Rechtsmittel gibt. Das ist die juristische Seite und in einem Rechtsstaat ist es von großer Bedeutung, dass die rechtlichen Anforderungen gerade im Umwelt- und Naturschutzrecht eingehalten werden. Für mich ganz wichtig, so erhalten wir uns auch das Vertrauen, dass staatliche Maßnahmen wie eben diese Genehmigungen einem ordentlichen Verfahren unterliegen.
Aber Hand aufs Herz, Herr Möhring. Gibt es am Ende die erforderlichen Genehmigungen?
Warten wir ab, wann und mit welchem Inhalt es die erforderlichen Genehmigungen am Ende rechtskräftig geben wird. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Genehmigungen insgesamt verweigert werden. Auch das gehört eben zum Rechtsstaat, dass Genehmigungen erteilt werden, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung vorliegen. Aber sie müssen eben auch vorliegen. Aber es gibt auch Faktoren neben Umwelt- und Naturschutzrecht und Bergrecht, was ja immer benannt wird. Und das ist die politische und auch gesellschaftliche Seite, wenn man sich anschaut, wie hier öffentlich argumentiert wird.
Ich fand es sehr interessant, wie sich einzelne Politiker geäußert haben. Bundeswirtschaftsminister Habeck zum Beispiel hat erklärt, dass das Projekt, ich zitiere, für die deutsche Energieversorgung nicht nötig sei und hat dabei dann auch auf den Schutz des Wattenmeers verwiesen. Was halten Sie davon?
Naja, also die angesprochenen Fragen von Umwelt- und Naturschutz, die werden jetzt gerichtlich überprüft. Die Aussage, dass das Projekt für die deutsche Energieversorgung nicht nötig sei, also die finde ich echt spannend. Das ist eine ganz neue Kategorie, nicht nötig. Also woran bemisst sich das, ja? An der Versorgungssicherheit, an den Auswirkungen auf die Preise, an den Nachbarn, an unserer CO2-Bilanz. Niemand behauptet, dass die Energieversorgung in Deutschland in eine tiefe Krise gerät, wenn genau dieses Projekt nicht umgesetzt würde. Das, ehrlich gesagt, das wäre auch dramatisch, wenn es so wäre. Aber das ist doch gar nicht das Kriterium. Und so kann man eine strategisch konzipierte Gasversorgung, ehrlich gesagt, auch nicht entwickeln. Fakt ist, Wir brauchen noch für viele Jahre Erdgas und wir wissen, dass heimische europäische Förderung eine um bis zu 30% bessere CO2-Bilanz als die alternativ zu importierenden LNG-Mengen hat.
Sie sagen also, wir sollten mehr heimisches Erdgas fördern, weil das gut fürs Klima ist.
Ja, absolut. Also ganz abgesehen von der Reduzierung von Importabhängigkeiten und zusätzlichem Druck auf Preise als Folge von mehr heimischer Förderung. Ja? Eine aktive Gestaltung der Gasversorgung muss schon aus Klimagründen die Potenziale der heimischen Förderung nutzen. Natürlich immer unter Beachtung von Umwelt- und Naturschutz. Und mit seinem Verweis, die Förderung sei nicht nötig, also da suggeriert Herr Habeck ja fast das Gegenteil. Ja, wir setzen einfach auf mehr LNG-Importe vom globalen Markt. Ja, und dann? Dann wird beim nächsten Preisschub in den globalen Gasmärkten die große Importabhängigkeit beklagt. Ganz abgesehen von der schlechteren Klimabilanz. Also das ist für mich kein strategischer Ansatz. Und übrigens, also wenn ich es richtig sehe, ist meine Überlegung zu den Vorteilen der heimischen Produktion mittlerweile auch in Übereinstimmung mit der Bundesregierung.
Wie bitte? Das müssen Sie mir erklären.
Nun ja, schauen wir uns das jetzt im Sommer ja vielfach zitierte Positionspapier zur Wachstumsinitiative, so hieß das, der Bundesregierung an. Ja, das ist im Juli verkündet worden im Zusammenhang mit dem Haushalt für 2025. Dort ist ausdrücklich aufgenommen worden, dass man sich auch die weiteren Potenziale der heimischen Erdgasförderung anschauen wird. Also ich bin wirklich gespannt, wie dieses Statement dann in die Umsetzung durch die Regierung gelangt.
Bemerkenswert. Also ich habe das bisher nirgendwo zitiert gesehen. Herr Möhring, ich habe noch eine andere Bewertung aus der Politik und ich ahne schon, was Sie zur Aussage des niedersächsischen Umwelt- und Energieministers Meyers sagen. Er hat sich im August geäußert, dass neue Gas- und Ölförderung aus Sicht des Klimaschutzes unnötig seien.
Ja, ganz ehrlich, Frau Arns, damit kann ich inhaltlich nichts anfangen. Das suggeriert, wir helfen dem Klimaschutz, wenn wir kein Erdgas hier mehr fördern. Ja? Dabei ist allen klar, wir haben weiterhin einen hohen Bedarf an Erdgas. Den müssen wir auch unter Klimaschutzgesichtspunkten so befriedigen, dass wir keine unnötigen zusätzlichen CO2-Emissionen kreieren. Und genau das tun wir mit den LNG-Importen. Der Ansatz von Herrn Meyer simplifiziert unsere Herausforderung. Er sagt letztlich, es sei am besten, wir fördern hier nicht mehr und importieren stattdessen, was wir noch brauchen. Nochmal, mit Klimaschutz hat das nichts zu tun. Für mich ist das eher reine Symbolpolitik.
In dem Zusammenhang hat der niedersächsische Umwelt- und Energieminister auch eine Reform des Bundesbergrechts angemahnt. Klima- und Umweltziele seien darin immer noch nicht ausreichend berücksichtigt, meinte
er. Ja, und ich glaube, dieses Statement übersieht, wie eng verzahnt schon heute Umwelt- und Naturschutz mit dem Bundesberggesetz sind. Diese gesetzlichen Regelungen in ihrer Gesamtheit beschreiben doch, wie wir bergrechtlich die Dinge umsetzen. Die umfänglichen Prüfungen und Verwaltungsverfahren bei dem Projekt vor Borkum, die zeigen doch genau das. Da geht es um wasserrechtliche Genehmigungen, um Umweltverträglichkeitsprüfungen und das ist auch richtig so. Und die sind gar nicht ausdrücklich im Bundesberggesetz geregelt, sondern in anderen umweltrechtlichen Gesetzen. Das ändert nichts daran, dass sie inhaltlich eng verzahnt sind.
Das hört sich insgesamt alles ziemlich kompliziert an.
Ja. Genehmigungsverfahren in Deutschland sind gerne mal komplex und sehr aufwendig. Aber manchmal ist das unvermeidlich, wenn es darum geht, die auf dem Tisch liegenden Interessen rechtlich zu erfassen und dann abgewogen in Einklang zu bringen. Ja? Diese Komplexität muss dann aber auch berücksichtigt werden, wenn ein Überarbeitungsbedarf des Bergrechts reklamiert wird.
Noch eine Frage zu dem aktuell diskutierten Projekt. Minister Habeck verwies auf ein völkerrechtliches Abkommen zwischen den Niederlanden und Deutschland, das mit Blick auf das Projekt noch abzuschließen sei. Die Regierung will nun abwarten, bis die rechtliche Klärung herbeigeführt ist. Was hat es denn damit auf sich?
Gasfelder tief in der Erde halten sich nicht an Ländergrenzen. Ja, und dieses Gasfeld liegt in den Hoheitsbereichen beider Länder. Ja, und daher wollen die Niederlande und Deutschland eine Vereinbarung treffen, wie das Gasfeld mengenmäßig aufgeteilt wird. Das ist zum Beispiel wichtig für die Förderabgaben, die jetzt hier in das Land Niedersachsen gezahlt werden sollen. Das nennt man dann etwas sperrig ein Unitarisierungsabkommen. Und wenn Herr Habeck mit der Unterzeichnung warten will, bis die gerichtlichen Verfahren beendet sind, dann ist das wohl so. Verknüpft sind die Genehmigungsverfahren und dieses Unitarisierungsabkommen nur insofern, als das völkerrechtliche Abkommen natürlich nur dann greifen kann, wenn es in beiden Ländern rechtskräftige Fördergenehmigungen gibt. Ja, das ist einfach. Der Bund ist dabei in Deutschland nicht die oberste Genehmigungsbehörde. Das ist Ländersache und hier im vorliegenden Fall eben in Niedersachsen.
Letztlich geht es hier doch aber auch um die heimische Gasförderung ganz generell. Die Deutsche Umwelthilfe, die ja auch an den Gerichtsverfahren beteiligt ist, hat gesagt, bei den geplanten Gasbohrungen vor Borkum geht es aber auch um die Glaubwürdigkeit Deutschlands in Sachen Klimaschutz. Zitat Ende. Ordnen Sie das doch bitte mal für mich ein.
Naja, also zur Sachlage habe ich ja bereits gesagt. Ja. Wir verschlechtern die CO2-Bilanz, wenn wir statt der heimischen Förderung auf LNG-Importe setzen. Denn der Erdgasverbrauch bleibt ja identisch, ob wir nun hier fördern oder das Erdgas importieren. Es geht also allein um eine Klimaoptimierung unseres Gasverbrauchs. Und mal ganz platt, das Gegenteil von dem, was DOH zum Klimaschutz suggeriert, ist richtig. Die Deutsche Umwelthilfe ist mit dieser Bewertung schlicht auf dem Holzweg. Aber so wie sie es sagt, passt es einfach so schön in das Narrativ der DOH. Raus aus Fossil. Mit Klimaschutz hat das dann aber gerade mal nichts zu tun.
Ich weiß noch nicht, ob ich da so einfach mitgehen kann, Herr Möhring. Die DOH betont, dass Deutschlands Glaubwürdigkeit in Sachen Klimaschutz auf dem Spiel stehe, wenn dieses Feld ausgefördert werde. Da ist doch was dran, oder? CO2-Bilanz hin oder her.
Ja, das ist ein guter Punkt, Frau Arzt. CO2-Bilanz hin oder her. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Obwohl wir objektiv klimaschädlich agieren, wenn wir die Förderung nicht zulassen und stattdessen LNG importieren, wird von der Deutschen Umwelthilfe gleichzeitig suggeriert, unsere Glaubwürdigkeit beim Klimaschutz stehe auf dem Spiel, wenn hier Erdgas gefördert wird. Boah, das nenne ich mal widersprüchlich. Aber machen wir uns nichts vor. Viele Politiker, viele Medien folgen genau dieser Logik.
Heißt was?
Heißt für mich, finde den Fehler. Ja? Und der basiert auf dem Narrativ, dass es gut fürs Klima ist, wenn wir in Deutschland kein Erdgas mehr fördern. In der Sache ist das schlicht falsch. Und wo ist der Denkfehler? Es ändert sich absolut nichts am Erdgasbedarf, wenn wir hier nicht mehr fördern. Aber es scheint mir, als wenn genau das suggeriert wird.
Aber warum unterliegen denn viele diesem Denkfehler?
Ich glaube, wir haben einfach mehr Spaß an einfachen Lösungen, ja? Und bei dem Ausstieg aus der Kohle funktionierte das sogar. Die Verbindung der Kohleverstromung und der Kohleproduktion ging bei der Ausstiegsdebatte Hand in Hand. Ja, keine Kohleverstromung, also auch keine Produktion und natürlich auch keine Importe. Aber Erdgas brauchen wir. Ja? Und diese einfache und eingängige Logik beim Erdgas soll dann ähnlich funktionieren. Vom Ausstieg aus der Förderung von Erdgas und dem herrlichen politischen Bild, dass wir der Welt zeigen, wie man aus der Erdgasproduktion aussteigt. Und was dann übersehen wird, ist, dass der Ausstieg beim Bedarf ansetzen muss, nicht bei der Versorgung. Bei der Kohle war das die Kohleverstromung. Deren Ende markiert das Ende der Kohleproduktion. Und für Erdgas gilt, solange wir Erdgas nutzen in Deutschland, sollten wir auf eine umweltverträgliche heimische Förderung setzen. Nicht zuletzt für Gaskraftwerke, die die Stromversorgung aufrechterhalten nach dem Ende der Kohleverstromung. Und was ich von Teilen der Politik sehe, ist das Gegenteil. Wir verlassen uns einfach auf Drittländer und teilen mit, wie weit wir mit unserem Ausstieg sind. Übrigens ist das nicht nur unglaubwürdig beim Klimaschutz, sondern es sorgt auch für eine Verschärfung von Abhängigkeiten.
Gutes Stichwort, Abhängigkeiten. Wir haben jetzt mit den Norwegern einen großen europäischen Produzenten, der fast die Hälfte unserer Importe sichert. Und wir haben das LNG vom Weltmarkt. Als Politikerin könnte ich doch jetzt sagen, diese zusätzlichen Treibhausgasemissionen aus den Importen, die akzeptiere ich, wenn ich dafür ein schönes Bild von der deutschen Energieerzeugung malen kann.
Ja, ich glaube, genau da befinden sich viele gedanklich auch. Aber dann müssen wir auch schauen, was diese großen Lieferanten machen. In den USA gilt zurzeit ein Moratorium für neue LNG-Projekte. Also es werden keine auf den Weg gebracht. Das hat mit der Frage, was sich möglicherweise nach der kommenden USA-Wahl ergibt, noch gar nichts zu tun. Die USA als unser LNG-Retter? Ich bin mir da nicht so sicher. Und übrigens sollten wir auch Norwegen mal genau anschauen, bei aller strategischer Allianz, und zwar auch mit Blick auf Klimaschutz.
Das müssen Sie mir erklären. Die Norweger werden ja wohl kaum aufhören zu produzieren.
Naja, also in Norwegen gibt es eine ähnliche Debatte wie die, die wir gerade mit Blick auf die deutsche Produktion besprochen haben. Nämlich, was tut Norwegen eigentlich den globalen Emissionen aus Erdgas an, wenn sie weiter Erdgas produzieren? Dazu muss man wissen, dass Norwegen so gut wie keinen eigenen heimischen Erdgasbedarf hat. Das Erdgas, das dort produziert wird, geht fast ausschließlich in den Export. Und dann nehmen wir doch mal die Logik aus der deutschen Debatte, wonach es bei heimischer Gasförderung auch um die Glaubwürdigkeit von Klimaschutz gehe. Das müsste dann ja wohl erst recht für die Norweger gelten, die ihre Produktion fast vollständig exportieren. Mit der in Deutschland anzutreffenden Logik dürften wir uns nicht wundern, wenn die Norweger auch dazu kämen, nicht mehr oder jedenfalls sehr viel weniger Erdgas zu fördern.
Ist diese Debatte in Norwegen denn real?
Ja, jedenfalls als Diskussion. Ja? Die norwegische Regierung hat im vergangenen Jahr eine Studie veröffentlicht, die zu dem Ergebnis kommt, dass die norwegische Produktion unter Klimaschutzgesichtspunkten die beste Alternative für die Versorgung in Europa ist. Also auch hier im Vergleich zu alternativen LNG-Bezügen. Und das ist auch richtig. Ja? Da gilt für Norwegen das Gleiche wie für die Niederlande oder für Deutschland. Wenn uns wichtig ist, dass Norwegen dieser Logik folgt und weiter produziert, dann weiß ich persönlich nicht, warum nicht auch wir selbst dieser Logik folgen und klimaschonend hier im Land Erdgas produzieren. Also jetzt mal ganz platt. Wir können uns doch als verantwortliche Politik in Deutschland nicht hinstellen und uns gegen heimische Förderung aussprechen und dann gleichzeitig erwarten, dass andere Länder für uns bei sich vor Ort heimisch produzieren. Das ist einfach nur widersprüchlich. Also nicht, dass die Norweger aktuell konkret darüber nachdenken, aber was würden wir denn bitte machen, wenn die Norweger der angesprochenen deutschen Logik folgen würden und nun ihrerseits ihre Produktion reduzieren? Das mag ich mir nicht ausmalen, was das für die Versorgung oder die Preise bedeuten würde. Und was würden wir denn den Norwegern dann sagen? Macht bitte weiter mit der Förderung, auch wenn wir das selbst für uns ausschließen?
Naja, zum Glück ist der von Ihnen kritisierte Ansatz ja nicht allgemeine politische Meinung in Norwegen. Aber warum ist es denn nur so schwierig, darüber auch in Deutschland eine Diskussion zu führen, die das Für und Wider heimischer Gasförderung gegenüberstellt, meinetwegen auch kontrovers?
Manchmal glaube ich, wir haben den Absprung verpasst, das in Ruhe und auf der Suche nach volkswirtschaftlich sinnvollen Lösungen zu diskutieren. Ne? Vielleicht ist uns aber auch gesellschaftlich schlicht die Fähigkeit insgesamt abhanden gekommen, derartige Diskussionen zu führen, wenn es um bestimmte Fragen der Energietransformation geht.
Das müssen Sie bitte noch ein bisschen konkreter machen.
Ja, also nach all dem, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, ist die Frage nach der heimischen Erdgasförderung häufig verknüpft mit einem tief verankerten Mainstream hier im Land. Ja, wir wollen erneuerbar und wir wollen raus aus fossil. Und das ist so grundsätzlich und auf dieser hohen Flughöhe sogar noch richtig. Jedenfalls dann richtig, wenn wir Lösungen hätten, wie wir bezahlbar den Übergang von fossil zu klimaneutral auch zeitnah hinbekommen. Aber sich jetzt hinzustellen und die Logik raus aus fossil dahingehend zu verlängern, dass wir am besten hier in Deutschland sofort oder jedenfalls zeitnah aus der Förderung aussteigen, das ist mir zu viel Narrativ und zu wenig Fakten.
Aber dieser Ansatz wird ja nicht von allen geteilt, auch nicht in der Politik.
Das stimmt zum Glück, ja. Fakt ist aber auch, dass es keine politische Debatte dazu gibt. Und ich sehe keine Initiativen, die eine grundsätzliche strategische politische Diskussion für unsere künftige Gasversorgung zum Gegenstand hat. Von keiner der relevanten Parteien, weder in der Regierung noch in der Opposition. Ja, wir beklagen die hohen Energiepreise, für die maßgeblich die Gaspreise verantwortlich sind. Aber wir haben keine Perspektive darauf, wie wir unsere Position verbessern können.
Was glauben Sie, woran liegt das denn?
Ich mache mal eine Gegenfrage, Frau Hans. Glauben Sie, eine Gasversorgungsstrategie für Deutschland ist ein politisches Gewinnerthema?
Dann helfen Sie mir zu verstehen, was Sie mit Gewinnerthema meinen.
Ein Thema, das sich politisch hochziehen lässt und dann Politiker oder die Partei, die es hochgezogen hat, in ein positives Licht rückt, wenn das Thema diskutiert und gesellschaftlich positiv gewürdigt wird. Themen wie die Gasversorgung sind das nur dann meiner Ansicht nach, wenn es wirklich ganz offensichtlich darum geht, dass die Versorgung selbst auf dem Spiel steht.
So wie beim Bau der LNG-Terminals zum Beispiel.
Exakt. Da ging es darum, eine physische Alternative zum russischen Erdgas zu etablieren. Der Handlungsbedarf war objektiv gegeben. Politik konnte zeigen, dass sie agiert. Was sie meiner Ansicht nach übrigens auch eindrucksvoll gemacht hat. Wir stünden sonst erheblich kritischer da.
Aber auch dafür gab es ja eine Menge Kritik.
Ja, Aber ich glaube, nur von interessierter Seite möchte ich das mal nennen, die das wieder alles als zu viel empfand. Da ist auch viel Ideologie im Spiel. Also ich glaube, die breite Masse steht hinter dem Bau der LNG-Terminals. Gewinnerthema, würde ich mal sagen. Aber in der Tat nicht ohne Risiko für die treibenden politischen Kräfte.
Was ist also anders bei der Gasversorgung?
Ganz kurz, zu viel Erklärungsbedarf. Ja, es gibt so viele lose Enden in der Debatte. Ja? Warum überhaupt Erdgas? Was kann ich verbessern mit einer Strategie? Wie ist das mit der Klimabilanz? Wie funktioniert denn der Weltmarkt? Ist deutsches Gas wirklich billiger? Sinken dann wirklich die Strom- und Gaspreise? Also da geraten Sie schnell in eine kommunikative Schieflage, weil viel erklärt werden muss, jedenfalls aus politischer Sicht. Und dann kommen auch noch die ganzen Gegner aus der Ecke, die einfach nur dagegen sind und eine ganz einfache Geschichte erzählen. Nämlich im Kern, fossil ist doof. Ja? Und diese Debatte neu zu kreieren, das riecht nicht automatisch nach einem Gewinnerthema.
Das klingt fast schon resigniert. Wie kann man denn solche Themen auf die politische Agenda bekommen?
Handlungsdruck. Es muss einfach Handlungsdruck entstehen. Und zwar nicht nur objektiv, sondern auch für die Politiker subjektiv. Das heißt, Politik muss für sich erkennen, dass hier gehandelt werden muss. Dann kann sich ein Gewinnerthema entwickeln. Aber das setzt auch die Bereitschaft voraus, es ernsthaft zu pushen.
Haben Sie ein gutes Beispiel?
Also für mich war dieses Jahr ein hervorragendes Beispiel, dass das Vorgehen von Minister Habeck im Zusammenhang mit der Kabelmanagementstrategie. Er hat erkannt, dass Handlungsdruck besteht, dass wir nur mit einer effektiven Kabelmanagementstrategie, also mit der Einlagerung bzw. Nutzung von CO2, unsere Klimaziele erreichen können. Und das ist aus Sicht vieler Klimaschützer eine ausgesprochen schmerzhafte Erkenntnis. Denn sie glauben ja, wir lösen die Klimaprobleme allein mit Strom aus Wind und Sonne und das dann gerne verbunden mit grünem Wasserstoff. Da ist Herr Habeck gedanklich einen für mich sehr, sehr wichtigen Schritt weiter, ja? Und er hat das mit dem Begriff Klimapragmatismus auch kommunikativ hervorragend eingeordnet. Besser CO2 in der Erde als in der Atmosphäre. Das nenne ich mal ein Narrativ, das Problem und Lösung zutreffend beschreibt und nicht nur faktenbefreit einfach nur ein eingängiges Bild kreiert. Ja? Das war eine Sache zutreffend. Fakt ist aber auch, damit hat er nicht automatisch alle überzeugt, erst recht nicht in seiner Partei.
Warum finden Sie dann, er hätte das hervorragend gelöst?
Naja, gegen die Forderung nach Klimapragmatismus lässt sich nur schwer argumentieren. Ja? Also ich vermute mal auch in seiner Partei nicht ganz einfach. Denn sollten wir nicht alles, was pragmatisch ist, letztlich tun, um die Klimaschutzziele zu erreichen? Der Handlungsdruck, nämlich die Klimaschutzziele, sind groß. Ja? Davon sind dann auch Dinge betroffen, die uns vielleicht intuitiv von unserer Voreinstellung her schwerfallen. Ja? Das ist eine ganz wichtige Debatte, die er damit losgetreten hat.
Wie würden Sie das auf unser Thema, die Gasversorgung, übertragen?
Klimapragmatismus bei der Gasversorgung heißt für mich, raus aus der Politisierung der Diskussion. Wir müssen einen Weg finden, mit dem wir unsere Ziele bei der Gasversorgung abbilden können, nämlich geringer werdende Erdgasmengen zu bezahlbaren Preisen und das bei hoher Versorgungssicherheit. Natürlich umweltverträglich produziert mit möglichst geringem CO2-Ausstoß.
Heißt konkret,
dass wir endlich auch die Debatte um die heimische Erdgasproduktion ehrlicher machen müssen. Ich würde mir wünschen, dass sich unsere Politik dessen annimmt. Ja? Was kann die heimische Förderung beitragen im Vergleich zu alternativen Gasimporten? Was bedeutet es fürs Klima, für Preise, für die Wertschöpfung im Land? Das ist die Analyse. Und ja, es mag unbequem sein, es mag ernste Diskussionen geben, aber wir beenden auf diese Weise eklatante Widersprüche in unserer Klimapolitik. Und wir werden unserer Verantwortung für Energieversorgung und Klimaschutz gerecht. Wir müssen endlich raus aus Argumentationen, die letztlich nur sagen, wir wollen kein Erdgas mehr und deshalb finden wir auch solche Projekte doof. Ja? So kann man weder wirksame Politik machen, noch inhaltlich irgendetwas zur Lösung beitragen. Aus meiner Sicht ist das ein Gewinnerthema, weil es zentrale Herausforderungen der Transformation adressiert. Aber dann muss Politik es eben auch treiben. Ja, und machen wir uns vor, nächstes Jahr wird im Bund gewählt.
Dann nehme ich Sie mal beim Wort. Was würde denn dieser Ansatz für das Projekt Borkum bedeuten?
Aus meiner Sicht, wir hätten dann eine kohärente klimaschutzorientierte Gasversorgungsstrategie als politische Grundlage sozusagen. Diese würde ein klares politisches Bekenntnis zum Beitrag der heimischen europäischen Erdgasförderung zur Transformation beinhalten, jedenfalls solange wir hier noch Erdgas nutzen. Vor diesem Hintergrund wäre die Förderung sinnvoll für die Gasversorgung in den Niederlanden und in Deutschland. Ja? Und natürlich muss auch dieses Projekt den Umwelt- und Naturschutzanforderungen genügen. Aber so würden diese Themen nicht mehr miteinander vermischt und die öffentliche Debatte würde auch nicht mehr belastet mit ideologisch motivierten Vorfestlegungen, dass wir diese Förderung einfach nicht mehr haben wollen.
Vielen Dank, Herr Möhring. Kann Erdgas ein politisches Gewinnerthema sein oder macht es sich die Politik bequem im Mainstream, trotz allen Handlungsdrucks? Das bleibt bei mir heute so hängen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei waren. Hören Sie gerne rein, auch beim nächsten Mal, und empfehlen Sie das Energieupdate weiter. Sie hören uns wieder, wie immer, am ersten Donnerstag im Monat.